Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen. Und hier kommen für dich Niklas Nienaß und Sebastian Raviol.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 unseres Podcasts Einfach Europa. Ich bin Sebastian Raviol, ehemaliger Redakteur, und neben mir sitzt
Niklas Nienaß, ich bin Abgeordneter im Europäischen Parlament seit 2019 und ich freue mich auf unsere nächste Folge zu Beteiligung und Jugend.
Ja, Niklas, Beteiligung. Du warst schon auf vielen Demos, ne? Ist dir eine davon besonders hängen geblieben?
Mir sind tatsächlich zwei noch im Gedächtnis geblieben, eine positiv und eine negativ. Die negativ war eine Aktion, wo Nazis durch ein Dorf gewandert sind zum Fackelmarsch und wir uns da angemeldet hatten zum Gegendemonstrieren und irgendwann sind die Nazis entlaufen und wir mussten wegrennen und haben uns versteckt und sonst was.
Da war ich ja noch ganz jung. Die haben mich verfolgt.
Ja, die sind durchgebrochen durch die Polizeiblockade und sind halt hinter uns her, um uns halt einfach wild drauf loszuprügeln, nehme ich an. Waren halt viele Nazis und dann sind wir halt als Block irgendwie weggerannt haben geguckt, dass wir möglichst schnell wegkommen. Und das Positive auf der anderen Seite war die Klimademo 2019 war das, glaube ich, oder vielleicht noch 2018, wo wir in Rostock, wo ich so ein bisschen geholfen habe, einfach weil wir natürlich schon mehr Erfahrung hatten mit Demos anmelden und sonst was. Und die Fridays for Future Leute das halt einfach zwar super alles in der Vorbereitung haben, aber gerade mit diesem Bürokratiekram Fragen hatten. Und dann haben wir, ich glaube, für ein paar hundert Leute angemeldet und es sind Tausende gekommen. Es waren so viele Leute und wir wussten irgendwann auch nicht mehr, was wir jetzt machen sollen, weil wir mussten dann mit so vielen Leuten mussten wir eine andere Strecke laufen und die Polizei war so, was macht ihr? Viel zu viel, wenig Leute angemeldet und jetzt, was sollen wir denn machen? Das lief dann so ein bisschen aus der Hand, aber es war so geil, weil es so viel Begeisterung für dieses wichtige Thema da war und das war schon echt cool zu sehen.
Demonstrieren ist eine Form der Beteiligung. Wir sprechen heute auch noch über ganz andere Formen. Wir werden jetzt nicht in jedem Einzelfall sagen können, da ist das Formular, da meldest du dich an, so machst du das. Das wäre jetzt zu lang für diese Episode, aber wir sprechen über ganz viele verschiedene Beispiele, die vielleicht Ideen geben können. Und für mich ist auch immer so eine Hauptfrage, was bringt es eigentlich? Was bringt es, wenn ich mich als einzelne Person engagiere? Du warst in der Grünen Jugend, du warst in der Landesarbeitsgemeinschaft für Frieden und Europa und du warst im Landesvorstand der Grünen Mecklenburg-Vorpommern. Das klingt nach viel Ehrenamt und nach viel Freizeit, die da drauf geht. Würdest du im Nachhinein sagen, das hat sich gelohnt?
Ja, schon irgendwie, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Ich habe mit all diesen Sachen unterschiedliche Dinge gemacht. Bei der Landesarbeitsgemeinschaft halt wesentlich mehr thematisch und da ging es dann um Veranstaltungen, dass man Leute inhaltlich auch weitergebildet hat oder sich auch selbst weitergebildet hat, einfach interessante Gespräche geführt hat und Verständnis. Und am Ende haben wir zum Beispiel auch dann mit der Arbeitsgemeinschaft für Europa, auf Bundesebene allerdings, dann auch überlegt, wie kann man zum Beispiel ein Asylsystem oder halt ein Migrationssystem für Europa besser machen, wo wir jetzt auch zum Beispiel das als großes Thema natürlich jetzt gerade haben. Und insofern findet das alles dann auch seinen Einfluss. Und das Gleiche gilt halt für Jugendarbeit bei der Grünen Jugend oder eben beim Landesvorstand. Da habe ich halt unterschiedliche Dinge gemacht, auch noch bei den Grünen in Rostock, das zum Beispiel das Wahlprogramm damals für die Kommunalwahlen so ein bisschen Prozess zu begleitet. Und ich würde schon sagen, dass sich das gelohnt hat. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil viele Leute viele Sachen machen. Dann halt zu sagen, dieser eine Erfolg ist allein durch mich gekommen. Ich glaube, das würde man, kann man nie so sagen. Aber wenn man sich so die Gesamtschau anguckt, dann bin ich doch schon sehr zufrieden, was dabei halt auch rauskommen kann, wenn man sich halt engagiert. Und das ist eigentlich auch das Coolste für Demokratie, ne? Mitmachen und dann dadurch verändert sich was. Das ist schon sehr cool, wenn das funktioniert.
Und solche Ehrenämter bringen einen bestimmt auch persönlich weiter.
Ja, es ist natürlich auch herausfordernd, weil du natürlich, also du lernst neue Sachen über dich kennen, aber auch natürlich über Abläufe. Du lernst auch mit Leuten anders umzugehen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ja auch alle ehrenamtlich da sind und so. Und das ist schon auch sehr cool. Also man lernt viel dazu es macht halt auch Spaß, sonst wird man es auch, glaube ich, nicht ewig machen.
Die einfachste Form der Beteiligung ist ja einfach, sein Kreuz auf den Wahlzettel machen. Und wir laufen langsam aber sicher auf die Europawahl zu, deswegen der kleine Infoblock. Wie läuft das Ganze ab? Im Prinzip ist es ganz einfach. In Deutschland wählen wir am 9. Juni. Boomer würden sagen am 9. Juno. Und es ist ganz automatisch. Also du bekommst in dem Wohnort, wo du gemeldet bist, eine Wahlbenachrichtigung. Und mit der kannst du dann einfach ins Wahllokal spazieren, wenn du über 16 Jahre bist. Oder aber du kannst eine Briefwahl beantragen.
Was hast du gerade gesagt? Über 16? Ist es etwa so, dass diese Wahl schon ab 16 ist?
Wow, ja.
Krass, das ist ja mega cool.
Das erste Mal, ja. Es ist also ganz einfach, aber auch hier stelle ich mir die Frage, was bringt es? Also ob ich jetzt einen Gemeinderat wähle, einen Bundestag, einen Landtag oder bei der Europawahl, meine Stimme ist eine von ganz vielen, bei der Europawahl eine von knapp 65 Millionen deutschen Stimmen. Was sagst du Menschen, die sagen, ich habe doch da kaum Einfluss oder ich habe keinen Bock, mich zu informieren oder ich habe jetzt nicht so eine Meinung, wen ich da wählen soll, ich mach's nicht?
Also natürlich ist es so, dass eine einzelne Stimme natürlich relativ erstmal wenig erscheint, aber es macht ja eben schon was aus, wenn viele Stimmen eben zusammenkommen und viele Stimmen bestehen halt nun mal aus vielen Einzelstimmen. Und deswegen macht das schon was aus. Und ich finde, man sieht auch bei manchen Wahlergebnissen natürlich nochmal krasser, wenn man so an einzelne Bürgermeisterwahlen oder auch Landratswahlen, glaube ich, denkt, wo wirklich nur ein paar Stimmen das ausgemacht haben. Ich erinnere an die FDP Thüringen, die nur mit, glaube ich, was waren das, 14 Stimmen überhaupt reingekommen ist. Und da sieht man doch, dass einzelne Stimmen was ausmachen können.
Es geht auch eine Ebene größer. USA im Jahr 2000. Bush hatte 500 Stimmen mehr als sein Konkurrent aus Florida und kam nur so rein. Ne?
Ja, das ist so Präsident geworden, ne? Obwohl er ja insgesamt auch weniger Stimmen hatte als Al Gore. Genau, also das ist schon so, dass einzelne Stimmen was entscheiden können. Aber es ist auch einfach wichtig, seine Stimme zu äußern. Das ist sonst, als hättest du ja keine Meinung. Ne? Natürlich kannst du nicht eine Partei oder kannst nicht, du wirst wahrscheinlich es schwierig haben, eine Partei zu finden, wo du sagst, da bin ich hundertprozentig mit, das ist zu hundertprozentig meine Linie. Das ist, glaube ich, sogar für Parteimitglieder häufig schwierig, wenn man dann doch noch Unterschiede hat. Wäre seltsam, wenn man irgendwie alles so macht wie alle anderen. Aber es ist, glaube ich, schon gut zu sagen, okay, das und das ist die Partei, die mich am ehesten repräsentiert und deswegen sollte man sich da schon dran beteiligen, weil alles andere, finde ich, ist halt auch ein Ausdruck von, also auch eine Absage an die Demokratie an sich. Das Gefühl habe ich schon, ja.
Mit Blick auf die Europawahl wird ja diese einzelne Stimme noch wichtiger. Es gibt nicht diese 5%-Hürde, wie wir sie aus dem Bund kennen. Und dadurch kommen mit 0,7% der Stimmen Parteien schon rein. Also wir haben deswegen Volt zum Beispiel drin, wir haben die Piraten hier drin, wir haben die Familienpartei drin. Das heißt, umso mehr bei dieser Europawahl ist es wichtig, mal eine einzelne Stimme abzugeben, ne?
Ja, das kann man schon sagen, weil wir auch sogar den Fall haben, dass manche sogar, ich erinnere an Varoufakis, den griechischen Finanzminister, der vor 5 Jahren
Mittelfingerminister,
der extra in Deutschland angetreten ist, weil er hier die größten Chancen hat, gewählt zu werden oder halt auch dann einzuziehen ins Europaparlament, hat trotzdem nicht geklappt. Aber tatsächlich ist die Europawahl da nochmal entscheidender. Ja, man könnte jetzt noch ein bisschen mehr in die Details vom Wahlsystem reingehen, um zu gucken, warum es dann vielleicht doch nicht mehr so ist. Aber das ersparen wir uns für heute. Das ist dann Exkurs irgendwie.
Separate Folge.
Öffentliches Rechtsvorlesung 2 oder so.
Oh je. Vielleicht in was einen neuen Podcast damit.
Genau.
Aber lass uns mal einen Schritt weitergehen. Nicht nur ich wähle, sondern ich protestiere. Ganz bekannt waren ja zuletzt die Bauernproteste, die sogenannten. Die waren in Brüssel ja nochmal eine Spur spezieller, muss man sagen. Also die haben es geschafft, hier 2 Tage lang diese Stadt lahmzulegen, kamen mit hunderten Traktoren aus ganz Europa, haben an dem Place Luxembourg hier vor dem Parlament Heuballen angezündet, eine Statue umgeworfen, sich betrunken, Polizisten mit Gülle bespritzt. Zu uns hieß es an dem Tag, kommt bitte nicht ins Parlament. Ich musste reinkommen, weil ich was abgeholt habe. Und du sitzt dann da im Büro und denkst, draußen ist Krieg. Es knallt die ganze Zeit, Rauchschwaden. Aber man muss ja auch sagen, diese Landwirte hatten ihre Gründe, diese paar hundert Kilometer nach Brüssel zu fahren und zu demonstrieren. Hatten dieses krasse Ausmaß, aber auf der anderen Seite auch. Würdest du sagen, das war legitim, das ist legitime Beteiligung?
Also mir fehlt da dann doch in gewisser Weise das Verständnis, um ehrlich zu sein, vor allen Dingen in diesem Ausmaß. Weil natürlich Demonstrationen, dieses Recht ist ein Grundrecht und ist jedem erhalten und muss auch erhalten bleiben. Aber es findet halt schon da seine Grenzen, wo es auf Grundrechte anderer eingeht. Und das sind halt eben auch unter anderem Eigentum, Sicherheit, eben auch körperliche Unversehrtheit und auch eben genau, also und das ist halt, finde ich, hier sehr häufig getreten worden, diese Rechte von anderen. Ja, auch ein Polizist hat das Recht, unverletzt zu bleiben. Auch eine Stadt hat das Recht, dass ihr Eigentum, also in diesem Fall die Statue, nicht beschädigt werden. Und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch von Abgeordneten, und weil wir waren ja in Straßburg, wir waren selber gar nicht da, haben das Recht, sich sicher zu fühlen auf dem Weg zur Arbeit oder bei der Arbeit. Und deswegen finde ich, das ist keine Form, wie man vernünftig miteinander demonstriert oder halt miteinander redet. Und das finde ich nicht gerechtfertigt. Jetzt kann man sagen, es wird ja immer gern dieser Vergleich auch mit den Klimaklebern gezogen. Die Klimakleber haben auch Grundrechte von anderen eingeschnitten, indem sie gegebenenfalls eine gewisse Nötigung ausgesprochen haben. Ich finde das aber nicht in annähernd vergleichbar mit halt derartigen Formen des Protests. Ich erinnere auch an diese eine Geschichte, wo die Landwirte da Heuballen und Schutt irgendwie abgeladen haben auf Zufahrten von Autobahnen, wo dann Leute aufgefahren sind, weil sie die nicht gesehen haben. Das ist einfach wirklich, wirklich gefährlich und ist halt eine ganz andere Dimension als irgendwie drei Leute, die sich auf einer Straße festkleben.
Aber ist das für dich ein legitimer Protest? Die letzte Generation hat es ja eingestellt, dieses Festkleben, aber war das für dich legitim, die Menschen da aufzuhalten auf dem Weg zu ihrer Arbeit, zum Teil auch eben Krankenwagen, du kennst die Berichte? Ja,
ich finde das wesentlich schwieriger zu prüfen, weil für mich ist das eine ganz klassische, wieder öffentlich-rechte Grundrechtsabwägung, wo ich gucken muss, dass Versammlungsfreiheit gegen Grundrecht auf und in diesem Fall halt kann natürlich die körperliche Unversehrtheit auch spielen, wenn es jetzt nur auf, oh Gott, ich komme eine halbe Stunde zu spät zu meinem Termin, darauf gibt es kein Grundrecht und das finde ich dann nicht ganz so schlimm, wohingegen wir natürlich dann bei den Fragen, du hast angesprochen, Krankenwagen und so weiter, durchaus Fragen stellen können, aber bei halt brennender Heuballen und Leute mit Gülle besprühen und Sachen kaputt machen, da brauche ich diese Frage nicht so sehr stellen und muss nicht so sehr in die Details reingehen, zu gucken, was wiegt jetzt schwerer, weil man einfach ganz sieht, da werden Grenzen offensichtlich überschritten, die nicht überschritten werden müssen, weil man kann auch so seinen Protest äußern und man kann sich auch mit dem Trecker dahinstellen und das sieht dann trotzdem nach einer großen Demonstration aus. Man darf ja auch nicht vergessen, dass zum Beispiel für Klimaproteste, nicht bei den Klebern, wesentlich mehr Leute auf Straßen waren, die aber noch weniger aussahen, weil sie einfach keine fetten Trecker dabei hatten.
Aus Protest kann ja auch mal etwas durchaus Politisches und etwas noch Größeres wachsen. Ich habe mit Dani gesprochen, er ist gerade Praktikant bei uns und er kommt aus Ungarn. Und er hat gesagt, im Prinzip die Meinung von Orban und dessen Regierung änderst du eigentlich nie. Er hat mir viele frustrierende Beispiele auch genannt, aber auch ein sehr positives, und zwar das von Momentum. Orban wollte 2017 die Olympischen Spiele nach Ungarn holen, also in ein Land, dem es an allen Ecken und Enden fehlt an Geld für Bildung und Soziales. Und da wollte er diese teuren Olympischen Spiele herholen. Und es gab dann Momentum, eine Bürgerbewegung, die sich gegründet hat und die einen Volksentscheid erreichen wollte. Es kam nicht zum Volksentscheid, weil Orban aufgrund des Drucks eben diese olympische Bewerbung zurückgezogen hat. Und aus Momentum wurde eine Partei. Heute sitzen zwei Kolleginnen vom Momentum neben dir im Parlament.
Ja.
Das ist eine großartige Geschichte, oder? Die man auch mal erzählen kann.
Ja, sicherlich. Ich wusste jetzt nicht, wo du damit hin willst, weil die Sache ist, das ist doch eigentlich die großartige Geschichte von vielen Parteien letzten Endes. Weil du, ich meine, vergleich das mit zum Beispiel auch den Grünen, die ja auch aus einer Bürgerbewegung entstanden sind. Bündnis 90 übrigens, das ist ja auch ein Teil unseres Namens, ist die gesamte Bürgerbewegung, die damals den Fall der Mauer mit vorangebracht hat und ermöglicht hat. Ja, also das muss man sich auch nochmal wahr machen, dass Demonstrationen ein Regime komplett beendet haben und am Ende den Mauernfall und damit auch das Ende der UdSSR auf den Weg gebracht haben oder weiter vorangetrieben haben. Also es sind ja schon wirklich große Bewegungen, die da passieren, aber auch zum Beispiel Sozialdemokratie ist ja nicht einfach da gewesen als Partei, sondern hat sich ja auch entwickelt und hat sich eben auch aus Protesten und Organisationen und so weiter entwickelt und so. Und deswegen, das ist, glaube ich, schon ein gutes, starkes Zeichen. Es ist der logische nächste Schritt, wenn man, wenn man Forderungen hat, die man wirklich umsetzen will, wo man sagt, okay, wir können die nicht nur anderen überlassen. Weil das ist ja das, was du bei einem, bei einer Demonstration erstmal machst, ist, du gehst hin und sagst, ich demonstriere und ich mache mein Thema laut. Aber die Entscheidung darüber, wie man das jetzt ändert, die liegt ja dann trotzdem immer noch bei denen, die im Parlament sitzen, die ja wahrscheinlich gerade nicht auf der Straße stehen, nur teilweise. Und dementsprechend ist es immer sinnvoll, wenn aus einer Protestbewegung irgendwie auch was Konstruktives erwächst und da halt auch Leute dann wirklich auch aktiv, konstruktiv Politik dann daraus machen.
Wenn ich als Baden-Württemberger an Beteiligung denke von Menschen an Politik, denke ich vor allem an Stuttgart 21, das aber auch bundesweit bekannt geworden ist als Projekt. Die wollen nach wie vor ihren Bahnhof umbauen. Das soll irgendwann, glaube ich, Ende 25 jetzt frühestens fertig werden. Und gegen diesen Umbau haben einige Menschen demonstriert. Die haben Bedenken wegen des Naturschutzes, wegen der Sicherheit und wegen den Kosten, die mittlerweile bei 11 Milliarden Euro liegen. Doppelt so viel, wie eigentlich mal veranschlagt.
Dafür kriegst du immer noch kein Atomkraftwerk.
Lieber ein Bahnhof als ein Atomkraftwerk, oder? Aber mir geht es um die Beteiligung dabei, weil damals sind einige Menschen aufgestanden. Sogar Merkel hat sich eingeschalten und die hat gesagt, wir können unsere Politik nicht danach ausrichten, nur weil da viele Menschen demonstrieren. Und die Menschen haben aber nicht aufgehört. Es gab Bürgerbegehren, es gab Petitionen, Infostände, einige Demos und am Ende wurde eine Volksabstimmung erzwungen. Ist es für euch als Politiker nicht ein Stück weit auch hinderlich, wenn es so viel Beteiligung gibt, weil es so Projekte eben verzögert oder auch mal verhindert, die ihr eigentlich machen wolltet?
Na, aber das ist ja eine absurde Frage eigentlich, weil also ich verstehe die Frage und ich glaube, dass viele Politikerinnen und Politiker sich das manchmal auch selber überlegen, so, oh, muss das jetzt hier sein? Aber es ist ja eine absurde Frage, weil die Sache ist doch, dass wir ja eigentlich eine Grundform von Bürgerbeteiligung eigentlich schon sind. Zum Anfang gesagt, Wahlen sind die einfachste Form der Bürgerbeteiligung und wir sind ja quasi diejenigen, die immer wieder dann halt die Bürgerinnen und Bürger auch vertreten. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht noch mehr und andere Sachen machen kann. Aber man muss auch gucken, wo und was funktioniert. Wenn ich mir Stuttgart 21 angucke, man muss auch realistisch sagen, selbst wenn dieses Bürgerentscheid am Ende war, wenn der noch durchgekommen war, da waren ja schon Milliarden, glaube ich, oder also auf jeden Fall mehrere Millionen ausgegeben, weil die waren ja in der Planung schon viel weiter. Und das ist eigentlich das Ding. Bürgerbeteiligung ist richtig, richtig gut, wenn sie denn auch zu Beginn kommt und wirklich am Anfang Leute mitnimmt. Weil am Ende Leute zu fragen, findet ihr das gut oder schlecht, ist halt einfach eine absurde Frage, wenn das eh schon beschlossen ist. Und das heißt, ernsthafte Bürgerbeteiligung, die muss auch gar nicht was Destruktives sein. Ich glaube nicht, dass wenn du die Leute von Stuttgart gefragt hast, bevor man anfängt mit den ganzen Planungen, dass man sagt, Leute, wie sieht das eigentlich aus? Wollen wir nicht mal einen neuen Bahnhof haben? Hätten, glaube ich, auch alle möglichen Leute, die jetzt demonstriert haben und die Umsetzung von Stuttgart 21 schlecht fanden, hätten nicht gesagt, nee, Bahnhof, der ist hier top, den können wir genauso lassen, da ist überhaupt kein Problem mit. Der hat ja schon Probleme gehabt. So,
er wird auch weiterhin Probleme haben, wenn die das Projekt fertiggestellt haben.
Ja. Aber die Frage dann, wie kann man das machen und was sind sinnvolle Sachen? Und da dann halt gerade bei solchen ja auch identitätsangreifenden oder auch stiftenden Projekten, also so Großprojekten, da dann halt wirklich Leute mit einzubeziehen, zu sagen, guck mal, das ist ein Projekt, das wird Stuttgart für die nächsten 10 Jahre oder 15, wie lange sind die jetzt da dran? 15 Jahre fast, ne?
Ja, ja.
15 Jahre allein wegen der Baustelle prägen und danach natürlich auch als Monument. Wie wollen wir das machen? Dann daraus was zu machen, wo alle sagen, da kann ich dahinter stehen. Das ist viel sinnvoller, dann dauert es am Anfang vielleicht ein Jährchen länger in der Planung. Aber dafür hast du nach hinten raus gar nicht mehr diese Gegenbewegung. Du hast nicht mehr so, dass alle dann da demonstrieren, nicht in dem Ausmaß zumindest. Dass nicht alle mit allem immer zufrieden sind. Ja, das ist halt so. Aber die Stimmen gar nicht zu hören und zu sagen, jeder, der nicht meine Meinung, in Klammern, also die von dem Politiker oder der Politikerin, die das entschieden hat, der die Meinung nicht vertritt, ist grundsätzlich falsch oder brauche ich mir gar nicht erst anhören, das ist vermessen. Das ist wirklich, geht nicht korrekt damit um, wie wir quasi unsere Macht ja bekommen haben, nämlich durch Stimmabgabe der Bürgerinnen und Bürger.
Das heißt, du hast noch nie die Nase gerümpft und gedacht, lasst uns doch einfach mal in Ruhe dieses Projekt durchboxen.
Nee, das tatsächlich nicht. Ich habe die Nase gerümpft, dass ich dachte, müssen wir diese Frage jetzt zum 10. Mal beantworten? Manchmal sind Beteiligungsprozesse lang und schwierig. Aber ich habe noch nie gedacht, dass ich sagte, boah, ich mache das jetzt einfach, das ziehen wir durch und dann sollen alle die Klappe halten. Ich denke mir natürlich manchmal, boah, ich glaube, meine Meinung ist da, hätten wir von Anfang an so machen können und dann wären wir jetzt schneller und durch. Aber jetzt sind zumindest alle zufrieden damit, weil alle mal auch drüber nachgedacht haben und dann vielleicht zum ähnlichen oder dem gleichen Ergebnis gekommen sind.
Wenn es auf wichtige Abstimmungen hier im Parlament zugeht, erleben wir ganz verschiedene Formen der Beteiligung. Wir bekommen dann Petitionen, wir bekommen etwas mit von Demonstrationen, zum Beispiel auf dem Platz Luxemburg, und wir bekommen zig Zuschriften von Menschen und Lobbyisten. Beeinflusst sowas deine Entscheidungsfindung?
Ja, schon. Also natürlich alles in unterschiedlichen Arten und Weisen. Zum Beispiel diese Demonstration von den Bauern. Weil die Demonstration so war, wie sie war, hat sie mich negativ beeinflusst, würde ich fast sagen. Weil ich halt wirklich gedacht habe, wie geht ihr eigentlich mit Menschen und mit anderen Leuten um? Ist bei den Klimaklebern übrigens ähnlich, glaube ich. Also auch für viele Leute tatsächlich. Ja. Dass man sagt, also die Art und Weise, wie ihr demonstriert, halte ich nicht für gut. Ich finde es charmant zu sagen, ich gehe auf den Verkehr, weil man hat eine Alternative dafür und deswegen will ich gerade da stören. Man will ja Sand im Getriebe sein. Aber
wenn damit du den leben, Bundestag besprühst, dann verlierst du ganz viele Menschen für deine
Sache. Ja, aber nochmal bei den Klimaklebern, du gefährdest ja auch Leben. Ich finde tatsächlich Bundestag besprühen, wo du halt eher so einen Moment
angreifst. Brandenburger Tor meine ich, nicht
ja, den Bundestag. Das finde ich aber dann weniger schlimm, als Leute im Krankenwagen zu blockieren, die dann daran potenziell sterben können. Deswegen finde ich das eine bessere Art der Demonstration, als irgendwie was in Flammen zu setzen oder sowas. Das finde ich schon sehr, sehr problematisch. Aber an und für sich beeinflussen mich das schon in irgendeiner Art und Weise, mal mehr, mal weniger. Ich antworte auch ganz gerne mal auf Bürgerbriefe, wenn ich sie in die Finger bekomme, direkt, weil es halt schon irgendwie interessant ist. Manche sind auch durchkopiert und viel zu viel und so weiter, das dann natürlich nicht, aber das ist halt schon, ich finde das interessant. Und natürlich ist es wichtig, sich mit Leuten zu unterhalten und zu sehen, wie sehen die das, was kann ich davon auch lernen. Und ich würde schon sagen, dass ich meine Position jetzt nicht festgefahren durchboxe, sondern auch immer wieder anpasse, vor allen Dingen natürlich auch in den Details.
Ich habe es im Kleinen mal kennengelernt, wie es ist, wenn Leute versuchen, Politiker auf ihre Seite zu ziehen. Als ganz junger Lokaljournalist war ich in ganz, ganz vielen Gemeinderatssitzungen. Und da sitzt du im Besucherbereich meistens völlig alleine, es sei denn, es sitzt ein anderer Kollege von einer anderen Zeitung noch da, mit einer einzigen Ausnahme. Es geht um eine Umgehungsstraße. Also nimmst du mal so eine Gemeinde, da brettern die Autos und die LKW durch und die wollen jetzt eine Umgehungsstraße. Dann gibt es die eine Seite, die sagt, halt nein, da ist doch ein Naturschutzgebiet, können wir nicht machen. Und die andere Seite sagt, befreit uns von diesem Verkehr. Und bei solchen Entscheidungen versucht dann die eine Seite, die Bürger und die Gemeinderäte auf ihre Seite zu ziehen und die andere Seite versucht das Gleiche. Und das Spannende fand ich immer, du bekommst in dieser Gemeinderatssitzung unmittelbar mit, ob sich deine Beteiligung gelohnt hat. Du siehst das nackte Abstimmungsergebnis. Hast du mal sowas erlebt, jetzt mal von dieser kleinen, in Anführungszeichen, Ebene rauf nach Europa, dass man versucht hat, dich so auf eine Seite zu ziehen?
Ja, das erlebe ich die ganze Zeit. Also das ist, wir haben ja, oder ich mache ja auch viele Treffen mit verschiedensten Organisationen, die man alle auch in dem Bereich der Lobbyarbeit, nicht alle, aber den großen Teil davon auch in den Bereich der Lobbyarbeit packen kann, weil das natürlich Interessensvertretungen sind und weil da Leute sind, die wollen für ihre Meinung oder für ihre Interessensgruppen möglichst viel natürlich von ihrer Position rausholen. Deswegen reden die halt mit Abgeordneten auch. Das können Wirtschaftsvertretungen sein, das können aber auch NGOs sein, das können Jugendliche sein, ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und das passiert, das gehört einfach dazu, weil man muss die unterschiedlichen Perspektiven kennen, um es besser einzuschätzen, welche Richtung man dann bei einem Gesetz vorangeht oder weitergeht. Deswegen, das finde ich, sieht man schon. Ich glaube, was natürlich die Interessensvertretung immer nicht so sehen oder sowas, weil bei einer Umgehungsstraße hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du baust sie oder du baust sie nicht. So. Was wir ja häufig machen, ist, dass wir quasi, die einen wollen das Gesetz, die anderen wollen das Gesetz gar nicht. Und wir machen dann einen Kompromiss in der Mitte irgendwo dazwischen. Und dann sagen wir, okay, wir merken, ihr wollt das nicht, weil das und das nicht gut funktioniert, weil die Bürokratie zu viel ist oder was weiß ich was. Und dann die anderen wollen das, weil die ein ganz anderes Ziel haben. Die haben ja nicht das Ziel, dass Bürokratie mehr wird. Und dann versuchen wir, okay, wie können wir dieses Gesetz umsetzen, ohne dass die Bürokratie mehr wird oder sowas. Und dann machen wir einen Kompromiss. Und dann sind beide.
Jeder kriegt sein Häppchen.
Jeder kriegt sein Häppchen und beide sind unzufrieden. Das ist dann. Deswegen sitzen dann beide und sind so, wir haben nicht gekriegt, was wir wollten. Ja, wir habt schon. in weite Teile das, also wir sind schon auf euch eingegangen, so in verschiedenen Arten und Weisen.
Eine gute Form, Menschen hinter mich zu versammeln, hinter meinem Anliegen, sind auch Petitionen. Das kann ich als Bürger im Landtag machen, im Bundestag, wenn ich genügend Stimmen gesammelt habe, lande ich dort auf einer Tagesordnung. Gibt es so eine Art der Petition in der EU auch?
Ja, es gibt die europäischen Bürgerinitiativen, aber man muss auch sagen, Stichwort Beteiligung, und ich glaube, das ist auch nochmal was, wo wir vielleicht auch nochmal ganz kurz drauf eingehen sollten, wo kommt eigentlich auch Beteiligung an ihre Grenzen und wie sehen wir eigentlich momentan die Beteiligung? Und das ist halt die Sache, dass wir haben halt die europäische Bürgerinitiative, da brauchst du 1 Million Unterschriften für, das haben wir eingeführt, weil wir gesagt haben, das ist wichtig, da können die Leute sich äußern. 1 Million Leute sind ja auch viele Menschen. Und dann wird das hier behandelt und dann sinkt es aber in der Versenkung. Ne? Und das ist halt so die Enttäuschung, die ich halt sehe. Und ich finde, das hatte ich am Anfang auch gesagt, es bringt halt überhaupt nichts, Leute zu beteiligen und es dann nicht ernst zu nehmen. Oder dann halt einfach zu sagen, ja gut, ist ja schön, dass ihr das doof findet, aber wir haben es eh schon beschlossen und wir boxen das jetzt eh so durch. Und deswegen finde ich, muss man, wenn man Bürgerbeteiligung anbietet, die dann bitte auch ernst meinen. Das heißt, in diesem Fall, was mir fehlt bei Petitionen und Bürgerinitiativen, ist eine größere Verbindlichkeit. Nach meiner Vorstellung könnte man aus einer Bürgerinitiative halt auch was anderes machen, als einfach nur, man unterhält sich drüber und weist es dann ab. Ja. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel, weil wir haben auch einen großen Bericht geschrieben zur größeren Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Und eine Idee, die wir haben, sind die sogenannten Bürgerräte, wo Menschen zufällig ausgelost werden, um zusammenzukommen, um dann Empfehlungen zu geben. Also sich inhaltlich viel mehr im Detail mit verschiedenen Themen zu beschäftigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, okay, wir gucken uns diesen Bürgerrat an und wenn dieser Bürgerrat, wenn man das als eine Ergänzung zu unserem gewählten Vertreterinnen und Vertretern, wenn dieser Bürgerrat eine Empfehlung gibt, dann gucken wir, wie viele Leute aus dem Bürgerrat, also wie viel Prozent Unterstützung kriegt diese Empfehlung. Wenn diese Empfehlung, das sind zufällig ausgeloste Leute, das heißt, wenn diese Empfehlung 50% Zustimmung bekommt, also bisschen mehr, also ein bisschen quasi eine einfache Mehrheit, dann gucken wir uns das nochmal genauer an, dann besprechen wir das im Parlament, weil anscheinend gibt es ja eine Mehrheit in der Bevölkerung höchstwahrscheinlich, weil die sind ja zufällig ausgelost, dass man sich da, dass das wichtig ist. Wenn ich jetzt eine höhere Beteiligung habe, dass quasi alle dazu stimmen, dann finde ich, kann man auch sagen, wir machen da jetzt mal einen Gesetzesentwurf zu, weil es kann ja nicht sein, dass alle die gleiche Meinung haben von zufällig ausgewählten Leuten und das Parlament sagt, nee, das ist aber trotzdem kompletter Humbug, den ihr da habt. Und da, finde ich, müssen wir in Zukunft es hinbekommen, Demokratie weiterzuentwickeln. Mehr Demokratie zu ermöglichen und Demokratie in das 21. Jahrhundert zu holen, weil ich habe das Gefühl, dass wir noch Demokratie so aus den 50ern machen. Das ist so die Herkunft unserer demokratischen Systeme. Für die Zeit von dann hat es gut funktioniert. Jetzt sind wir in einer neuen Zeit und müssen eigentlich auch eine neue Art und Weise der Demokratie finden.
In die neue Zeit könnte dieses Format Youth Check gehören, was die EU macht. Du hast auch über Ernst nehmen gesprochen. Man sagt ganz oft, wir hören die Jugend. Ne? Das hört man ganz oft in der Politik. Ist der Youth Check so ein Format dafür?
Der Youth Check ist tatsächlich genau diese Idee, dass wir halt, die Kommission hatte das aufgenommen, nachdem wir das auch an verschiedenen Stellen gefordert haben. Sowohl die Jugendlichen haben das gefordert, als auch die Konferenz zur Zukunft Europas. Und die Idee ist, dass wir quasi Gesetze überprüfen, was haben die für eine Auswirkung auf die Jugend jetzt und in Zukunft. Und das finde ich eine ganz gute Sache, wenn man dann mehr auf Langfristigkeit von Gesetzen achtet. Aber man muss natürlich auch hier wieder gucken, was bedeutet das für die konkrete Umsetzung. Ne, wenn es dann heißt, wir checken das und dann wird das Ergebnis wieder weggeschmissen, dann ist halt auch irgendwie
keine Verbindlichkeit.
Genau. Und die Frage ist auch natürlich, wer checkt das? Wenn unsere beiden Opas das checken, dann ist der Youth-Check, glaube ich, ein bisschen nicht ganz so erfolgreich, als wenn das vielleicht junge Menschen selber überprüfen. Ne?
Niklas, wir haben ganz viel über Beteiligung gesprochen. Eine direkte Beteiligung bei der Europawahl ist ja recht bald angesagt. Wenn wir auf die vergangene Wahl schauen, da haben 50% der Menschen gewählt. Also jeder Zweite hat nicht gewählt im Umkehrschluss. Mit welcher Wahlbeteiligung wärst du in diesem Jahr glücklich?
Mit der gleichen? Na, ich glaube, man muss das auch immer in Relation sehen. Einerseits haben wir in Deutschland so eine hohe Wahlbeteiligung gehabt wie noch nie und ich glaube, die war bei über 70%. Und europaweit ist es auch eine der höchsten Wahlbeteiligungen, wenn nicht sogar die höchste Wahlbeteiligung überhaupt.
Aber bist du mit 50% glücklich?
Nein, ich bin nie mit 50% glücklich. Aber die Sache ist, dass das schon viel, 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 viel mehr ist, als wir das in der Vergangenheit hatten. Und wir auch gucken müssen, wo wir herkommen. Ne? Also gerade in den Ostmitgliedstaaten und auch in Ostdeutschland ist halt dieses Wählen gehen doch noch eine Neuerung. Und auch das Vertrauen in Parteien ist einfach historisch bedingt nicht so stark. Und das muss sich einfach auch festigen und entwickeln. Aber natürlich wollen wir eine Gesellschaft, wo sich viel mehr Leute beteiligen, auch ein politisches Zuhause finden können. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die man nicht einfordern kann, sondern die man lernen muss und die sich entwickeln muss. Demokratie ist nicht was, was einfach da ist, sondern was man auch regelmäßig lernen muss. Und da muss man halt mehr machen, als nur mal die Chance zum Wählen bekommen, sondern man muss auch die Chance bekommen, sich vor Ort zu beteiligen, auch in einzelnen Projekten beteiligen zu können und so weiter.
Wir schauen, dass wir in diesem Jahr über die 50% kommen. Und deshalb machen wir auch diesen Podcast, um die Menschen zu informieren, um zu sagen, bitte geht wählen. Und an dieser Stelle sage ich euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt zur Europawahl oder zu den Themen, die wir hier angeschnitten haben, kontaktiert Niklas über Instagram per Nachricht oder per Mail. Die findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr sofort sehen wollt, sobald hier eine neue Folge erscheint, dann folgt unserem Kanal und aktiviert die Glocke. In der nächsten Folge, Niklas, da sprechen wir über Macht im Europäischen Parlament. Nämlich welches Land hier wie viele Sitze hat, ist ganz entscheidend für jede einzelne Abstimmung. Diese Anzahl der Sitze wird jetzt neu bestimmt und du arbeitest an einem System, das fair sein soll. Wir sprechen also darüber, wie schwer es hier ist, fair zu sein und welche Widerstände du erlebst. Denn es geht um Macht.
Ja, und da freue ich mich schon sehr drauf, weil am Ende geht es ja darum, wie wir die Macht, die von den Bürgerinnen und Bürgern kommt, gerecht und fair auch verteilen.
Und so schließt sich der Kreis. Genau. Macht es gut. Bis bald.
Tschüss.
Das waren Niklas Nienaß und Sebastian Raviol mit Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen.